Pudding mit Gabeln essen. Das wirkt vielleicht von außen erstmal einfach wie so eine lustige Sache, aber für viele ist das eine Möglichkeit, in ihrer Stadt neue Leute kennenzulernen. Sie müssen dafür quasi nichts bezahlen, außer vielleicht den Pudding, und sitzen zusammen und quatschen und überlegen, was sie gemeinsam machen wollen oder vielleicht auch verändern können.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich auch
machen.
Davon
machen. Wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich eine totale absolute Mehrheit.
Das muss ich jetzt.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Moin, hier ist Jan Schippmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Absolute Mehrheit. Es gibt so Gäste, die wollt ihr immer wieder bei uns hören und sehen. Und eine davon ist Heidi Reicheneck. Und da sagen wir, kein Thema. Wir haben die linken Fraktionschefin erneut eingeladen und diesmal für euch zugeschaltet, gibt ja auch viel zu besprechen. Und zwar unter anderem, wie es ihre Partei geschafft hat, nach der Euphoriewelle vom Wahlabend mit den vielen neuen Leuten im Bundestag anzukommen. Wir reden heute aber auch darüber, warum junge Menschen so einsam sind, und über die Meinungsfreiheit. Wird gut, geht los. Ich begrüße Heidi Reicheneck und heute haben wir bei Absolute Mehrheit eine Premiere, denn noch nie war ein Gast über die Jahre hinweg dreimal hier. Willkommen zurück.
Ich freue mich sehr. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich schon dreimal da war. Aber große Ehre.
Ist so. Aber haben wir gefact-checkt. Das letzte Mal, als Sie hier zu Gast waren, war im frühen März, also kurz nach der Wahl. Da hat ganz Deutschland darüber geredet, dass die Linke so ein fettes Comeback hingelegt hat. Und mittlerweile stecken Sie voll im Parlamentsalltag. Wie haben Sie das denn das letzte halbe Jahr so erlebt?
Es war ein Fiebertraum. Das ist natürlich ein Wort, das wir schon sehr oft verwendet haben, aber es ist wirklich immer wieder so. Also ich kann es immer noch nicht ganz fassen. Wenn ich ab und an Videos von der Wahlnacht sehe, dann kommt mir das immer noch ja wirklich wie ein Traum vor. Und ich bin einfach immer noch dankbar, dass wir diesen Erfolg hatten, dass so viele engagierte GenossInnen dafür gekämpft haben, dass so viele Menschen uns ihr Vertrauen gegeben haben. Und das will ich jetzt natürlich nutzen. Aber das ist immer schwerer, als man sich das wünscht.
Wie kommt man dann im Parlamentsalltag an, wenn man mit so vielen neuen Leuten da ist?
Naja, also ich war ja vorher auch schon im Parlament 2021, da war die Stimmung ja deutlich gedrückter, jetzt war sie sehr, sehr positiv. Ja, wir haben viele neue KollegInnen, das ist natürlich eine große Herausforderung, denen auch erstmal zu erläutern, wie sind die Prozesse, was kann man alles machen, welche Möglichkeiten, welche Ressourcen hat man jetzt, man muss sich finden, wir haben das sehr basisdemokratisch gemacht, uns auch neu zu strukturieren, aber das war auch echt einfach ein spannender Prozess, weil auch so viel Input reinkommt, so viele neue Ideen, also es ist nicht einfach, aber es lohnt sich, sage ich mal. Und mittlerweile verlaufen sich die meisten, glaube ich, auch nicht mehr.
Das ist ein Vorteil und dann kennen Sie wahrscheinlich auch den Kantinenplan. Sie das wussten ja, dass die gute alte Currywurst. Sie wussten ja, dass sich vielleicht im Laufe der Legislatur mit Kolleginnen und Kollegen aus der Union zusammensetzen müssen, um bei ein paar Themen irgendwie Gemeinsamkeiten zu finden, wenn es um eine Zweidrittelmehrheit geht. Hätten Sie gedacht, dass Sie schon am Tag der Kanzlerwahl gebraucht werden, um den Wahlgang zu wiederholen?
Naja, ich glaube, damit hat niemand gerechnet, dass Friedrich Merz wirklich so kolossal scheitert und keine Mehrheit hinter sich vereinen kann. Das war natürlich auch ein klares Zeichen, entweder von der Union oder von der SPD an ihn, das kann ich nicht genau sagen. Aber wir haben ja immer gesagt, wir stehen für Gespräche bereit, um die Demokratie zu verteidigen und die Situation der Menschen zu verbessern. Das haben wir an diesem Tag gemacht, weil wir gesagt haben, dieses Chaos, das wollen wir nicht, das nützt nur einer Partei und der geht's eh schon viel zu gut. Aber alles in allem weigert sich die Union ja weiterhin, mit uns zu sprechen. Also es ist schon alles sehr, sehr lächerlich, aber nun gut, was soll ich sagen?
Außer halt die CDU und CSU sind auf Sie angewiesen. Wie ist denn so der Vibe dann? Also ich habe gehört, dass Alexander Dobrindt nicht mal Ihre Nummer hatte, sondern irgendwie dann den Umweg über die Ex-Parteichefin Janine Wissler gehen musste, um mit Ihnen in Kontakt zu treten.
Also es gibt schon ein paar Leute, die die Nummern von anderen Personen haben, allein weil man sich auch aus den Ausschüssen kennt. Also das war natürlich auch in den Medien eine gerne genommene Geschichte auf jeden Fall. Aber ja, in dem Moment ging es uns wirklich darum, was ist jetzt die richtige Entscheidung an dieser Stelle, und wir haben halt als Linke gesagt, okay, wir wollen wissen, hat Friedrich Merz die Mehrheit oder eben nicht, weil wenn er sie beim zweiten Mal verfehlt hätte, dann hätten wir uns nochmal ganz andere Fragen stellen müssen. Ich persönlich habe gedacht, okay, Angela Merkel ist gerade da, also im Notfall holen wir die halt nochmal ran, hat leider nicht geklappt, wäre vielleicht besser gewesen, und wir wollten natürlich zweimal Nein zu Friedrich Merz an einem Tag sagen, ne? Das war uns natürlich auch sehr wichtig, aber es ging uns wirklich um die inhaltliche Entscheidung. Also wir machen da keine Hinterzimmerabsprachen oder irgendwie andere Klüngeleien, sondern wir versuchen uns immer daran zu orientieren, was ist es, wofür eine linke Partei jetzt auch gebraucht wird. Hat uns natürlich auch Kritik eingebracht, auch in den eigenen Reihen, verstehe ich auch total, versuche ich dann auch immer eben zu erklären und schaffe das meistens auch ganz gut. Aber ja, wie gesagt, das hat am Umgang der Union mit uns jetzt nicht sonderlich viel geändert.
Über den Umgang von Demokraten untereinander sprechen wir heute auch im Laufe dieser Folge. Aber ich würde mal in die Themen reingehen, die heute anstehen. Und was vielleicht die ein oder andere Person über Sie gar nicht weiß, ist, Sie kommen beruflich aus der Jugendhilfe. Und da liegt eigentlich auch Ihr Politikschwerpunkt. Und da gibt es ein wichtiges Thema, bei dem ich das Gefühl habe, dass die Menschen erst seit kurzem offener darüber reden.
Lange hat man beim Thema Einsamkeit in erster Linie an alte Menschen gedacht. Spätestens seit der Pandemie braucht es dabei aber ein Umdenken. Eine repräsentative Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Frühjahr 2024 zeigt, fast die Hälfte der 16- bis 30-Jährigen fühlen sich moderat oder stark einsam. Das ist mehr als in jeder anderen Altersgruppe. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung spricht bereits davon, dass junge Erwachsene unter 30 zur neuen Risikogruppe für Einsamkeit geworden sind. Aber was kann die Politik dagegen tun? Oder kann das Problem nur gesellschaftlich gelöst werden?
Wir sprechen heute als erstes über Einsamkeit bei jungen Menschen und was man dagegen tun kann. Und das Thema bekommt mittlerweile auch durch die mediale Berichterstattung mehr Aufmerksamkeit. Was war denn für Sie der einsamste Moment Ihrer Karriere?
Das ist eine schwierige Frage in der Tat. Ich habe mich ehrlicherweise nie richtig einsam gefühlt, weil ich zum Glück immer Menschen hatte, mit denen ich mich austauschen konnte, die für mich da waren, die mich unterstützt haben. Aber genau weil ich das immer hatte, weiß ich, glaube ich, auch, wie wichtig das ist. Sonst wäre ich an vielen Stellen, glaube ich, wirklich zerbrochen an dem ganzen Druck von außen, teilweise auch von innen, so ehrlich muss man auch sein. Und genau deswegen finde ich das so wichtig, dass man dieses Thema mal in den Fokus rückt und darüber spricht, was das auch für Folgen hat für die betroffenen Personen und was man dagegen machen kann.
Man sagt ja, it's lonely at the top, hat sich so ein gewisses Gefühl, wenn Sie sagen, Sie waren nie so wirklich einsam im Vergleich in der aktuellen Phase als Fraktionschefin im Verhältnis zu der Zeit, wo Sie nur MdB waren, verändert?
Ja, natürlich hat man mehr Verantwortung, man muss mehr Entscheidungen treffen, die auch nicht allen gefallen, aber ich bin ja zum Glück nicht allein. Ich habe ja Sören Pellmann als meinen Co-Vorsitzenden. Ich habe zwei tolle Parteivorsitzende, Ines Schwertner und Jan van Aken, mit denen ich im engen Austausch bin. Und ich suche mir natürlich auch Menschen, denen ich mich anvertrauen kann. Und das Wichtige ist ja immer, Entscheidungen erklären zu können. Und das ist eine Herausforderung und das nimmt auch viel Zeit und Kraft in Anspruch. Aber das halte ich eben für wichtig, damit die Leute auch weiterhin Vertrauen haben und auch sehen, okay, da steckt ein Ziel dahinter. Aber natürlich liegt man manchmal abends wach im Bett und denkt sich, hätte ich das vielleicht besser oder anders oder klüger lösen können.
Welchen Stellenwert hat das Thema Einsamkeit in Ihrer politischen Arbeit?
Also für mich ist das schon ein wichtiges Thema, weil ich ja, wie Sie gesagt haben, aus der Jugendhilfe komme und das natürlich auch dort erlebt habe, beziehungsweise bei den Veranstaltungen, die ich habe, wo ja viele junge Menschen auch zu mir, zu uns kommen, das immer wieder angesprochen wird. Also dieses Gefühl von Einsamkeit, davon ganz allein dazustehen, auch dieses Gefühl, gar nichts bewegen zu können. Also das ist ja ein großes Problem von Einsamkeit, dass es sich negativ auf die Selbstwirksamkeit auswirkt, dass es auch demokratiegefährdend werden kann, weil Menschen, die einsam sind, halt das Gefühl haben, dass sie nichts verändern können. Und deswegen ist es so wichtig, da früh anzusetzen, weil Einsamkeit macht kaputt. Und jetzt sind junge Menschen massiv betroffen, aber ja nicht nur junge Menschen, auch ältere Menschen. Eigentlich frisst sich das durch alle Altersschichten. Und da muss man sich doch mal fragen, woher kommt das, dass wir so eine Vereinsamung, so eine Individualisierung haben?
Auch wenn man mittlerweile mehr über das Thema spricht. Ich habe das Gefühl, dass konkrete politische Angebote zum Thema Einsamkeit sich weiter in erster Linie an alte Menschen richten. Zum Beispiel gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Linke mitregiert, eine Initiative Runder Tisch gegen Einsamkeit im Alter. Warum gibt es sowas nicht häufiger für Jüngere?
Ich glaube, das ist wirklich was erst ins Bewusstsein kommen muss, weil wir alle wahrscheinlich so dieses Gefühl haben, ach, Schule, Studium, Ausbildung, da hat man ja automatisch Leute, da geht man abends feiern, da hat man Hobbys, aber das ist nicht so einfach. Also ich habe ja in Marburg meinen Master gemacht, bin dann nach Osnabrück gezogen, habe aber weiter in Marburg gearbeitet. Und ich glaube, wenn ich so auf meine Lebensphasen gucke, war das für mich die einsamste Zeit, weil ich hier in Osnabrück einfach gar keinen Anschluss hatte. Ich hatte keinen Job, wo ich KollegInnen kennenlernen konnte. Ich hatte jetzt kein Hobby, das mich nach draußen gebracht hat, sage ich mal. Ich habe das dann über eine Facebook-Gruppe sozusagen angefangen, hier Kontakte zu knüpfen. Die hieß damals Stammtisch 9 Osnabrück Mädels, also explizit für Frauen. Da habe ich eine meiner besten Freundinnen kennengelernt. Und das sind halt so Sachen, die kannst du politisch gar nicht unbedingt vorgeben, aber du kannst natürlich einiges machen. Und gerade bei jungen Menschen gehört zum Beispiel dazu, dass du Angebote für Jugendliche hast, zum Beispiel die offene Jugendarbeit, wo man hingehen kann, dass du eine Schulsozialarbeit hast oder auch SchulpsychologInnen, da können wir später vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen, wie es auch da mit dieser ganzen Thematik aussieht, dass du Verbände und Vereine stärkst, dass junge Menschen da teilhaben können, dass das nicht am Geld scheitert beispielsweise. Ja, dass du aber auch unterstützt, dass junge Menschen sich beteiligen können vor Ort in den Kommunen über ein Jugendparlament oder wenn es um Entscheidungen geht, die sie hier betreffen, dass sie damit eingebunden werden. Also das braucht einfach niedrigschwellige Angebote. Und ich finde, da passiert gerade von den jungen Menschen aus mehr als von der Politik. Also ich denke zum Beispiel an diesen aktuellen Trend, ja, Pudding mit Gabeln essen. Das wirkt vielleicht von außen erstmal einfach wie so eine lustige Sache, aber für viele ist das eine Möglichkeit, in ihrer Stadt neue Leute kennenzulernen. Sie müssen dafür quasi nichts bezahlen, außer vielleicht den Pudding. Und sitzen zusammen und quatschen und überlegen, was sie gemeinsam machen wollen oder vielleicht auch verändern können. Also das sind so die Punkte, wo ich sage, das finde ich beeindruckend, dass junge Menschen uns zeigen, wie es gehen kann. Aber da muss die Politik natürlich auch liefern.
Ja, witzigerweise wäre das mein nächster Punkt gewesen. Pudding mit Gabelessen hat natürlich irgendwie das Land irgendwie im Sturm erobert und irgendwie manche Leute verstehen es, manche nicht so. Aber im Endeffekt ist es ja genau das, junge Menschen, es ist ja effektiv eine Supportgruppe auf eine Art und Weise. So. Also man trifft sich, man kann über alles quatschen, was einem auf dem Herzen liegt. So. Und da ist halt wiederum die Frage, wenn man das andersrum betrachtet, kann so ein Angebot überhaupt politisch irgendwie gemacht werden und trotzdem authentisch sein, weil im Endeffekt, vielleicht ist es ja einfach nur möglich, da den Zugang zu finden zu einer Lebensrealität an der Stelle, wenn es aus der Autarkie herauskommt.
Also Politik kann Rahmenbedingungen schaffen. Was Politik auf gar keinen Fall machen kann und machen sollte, ist zu sagen, hier, das macht ihr jetzt gemeinsam und dann seid ihr fröhlich. Also so funktioniert es natürlich nicht. Aber jetzt konkret das Thema offene Jugendarbeit. Ja, also wir haben ja auf Bundesebene den Kinder- und Jugendplan. Der könnte finanziell viel besser ausgestattet werden, muss er auch. Er gleicht aktuell nicht mal die Inflation aus in den letzten Jahren. Riesenproblem, ja. Und diese Sozialpädagoginnen, SozialarbeiterInnen, also alle Menschen, die in dem Bereich tätig sind, die können dann die Räume schaffen. Dann gibt's halt den Jugendtreff, da kannst du hinkommen. Teilweise gibt's dann Angebote wie gemeinsames Kochen, gemeinsames Kickern. Und teilweise können die Jugendlichen eben auch selbst überlegen, was wollen wir machen? Wollen wir zusammen ein Konzert organisieren zum Beispiel? Da war ich neulich in Wolfsburg bei einem ganz, ganz tollen Angebot, wo die quasi fast alles selber hinbekommen. Also, das können die ja auch. Aber so ein paar Rahmenbedingungen, da ist der Bedarf da und da ist halt wirklich jeder Euro gut investiert und es braucht gar nicht so viel und selbst das reicht irgendwie nicht aus. Aber das ist ja wirklich sozusagen die Grundlage, die wir brauchen, damit es besser wird, weil wir wissen ja, immer mehr junge Menschen leiden auch unter psychischen Problemen und das ist natürlich einer von vielen Auslösern.
Also effektiv eine Sonderfinanzierung, Förderplan, Pudding mit Gabel.
Du kannst den Kinder- und Jugendplan verdoppeln. Also das wäre so eine ganz einfache Möglichkeit, um wirklich in die Fläche Ressourcen zu bekommen, um die Leute, die wirklich Ahnung haben, die sowieso auch schon eine gute Beziehung zu vielen jungen Menschen haben, darin zu stärken, das einfach weiterführen zu können. Mhm. Also die Expertise ist ja da. Das muss sich die Politik nicht neu ausdenken. Also meine Kolleginnen und ich, wir wissen schon, wie es funktionieren kann, aber wir brauchen halt die Politik, die uns den Rücken stärkt. Das ist eigentlich ganz einfach.
Ja, es gibt ja auch mittlerweile genug Studien, die zeigen, was da wirklich auf dem Spiel steht. Zum Beispiel, dass einsame junge Menschen mehr zu autoritären Einstellungen neigen und empfänglicher für Verschwörungserzählungen sind. Und eine Bertelsmann-Studie warnt sogar, dass das zur Gefahr für die Demokratie werden kann. Ist das zu hoch gegriffen oder macht Ihnen genau das auch Sorgen?
Doch, genau das ist das Problem, weil, wie gesagt, wenn du einsam bist, dann fühlst du dich nicht selbstwirksam. Dann hast du das Gefühl, dass du keinen Einfluss nehmen kannst, weder auf deinen Alltag noch darüber hinaus auf die Gesellschaft. Und genau das führt natürlich auch dazu, dass der Glaube an demokratische Institutionen einfach erodiert. Und deswegen ist es eben auch aus einer politisch-demokratischen Perspektive so wichtig, da früh anzusetzen und solche Angebote zu schaffen. Also wenn ich Veranstaltungen habe und mich junge Menschen fragen, was kann ich machen, dann sage ich immer, dass ihr hier seid, ist schon mal ein guter erster Schritt. Und jetzt sucht ihr Leute, die mit dir gemeinsam sich für was einsetzen wollen. Also ich sage das immer ein bisschen rabiat mit bildet Banden. Das führt dann immer zu Schnappatmung bei gewissen AkteurInnen. Aber ich sage ja nicht, die sollen bewaffnete Banden bilden, die jetzt irgendwie durch die Gegend ziehen, sondern ich sage halt, ihr sollt euch Leute suchen, auf die ihr euch verlassen könnt, auf die ihr vertrauen könnt und die mit euch gemeinsam was Positives bewegen. Also sei es für mehr Klimaschutz sich einzusetzen, sei es sich gegen Catcalling einzusetzen. Es gibt ja dieses Catcalls ankreiden beispielsweise, richtig tolle Aktion. Egal, was euch wichtig ist, sucht euch Leute, macht es mit denen gemeinsam und dann hast du eben auch das Gefühl, und es ist ja de facto auch so, dass du was verändern kannst. Und das stärkt natürlich auch den Glauben an die Demokratie und das ist wirklich unfassbar wichtig, gerade mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen.
Genau, es steht, wie gesagt, viel auf dem Spiel. Ich setze nämlich nur jetzt einfach nochmal einen drauf. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Studien und Erhebungen auch dazu und die Friedrich-Ebert-Stiftung hat eine Studie veröffentlicht, die recht deutliche Ergebnisse hat. Menschen, die sich einsam fühlen, neigen deutlich stärker zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, also zu rassistischen, antisemitischen, sexistischen oder klassistischen Einstellungen. Gerade mit Blick auf die Wahlergebnisse bei jungen Männern verlieren da einige durch Einsamkeit ihre Fähigkeit, Empathie mit anderen Gruppen zu zeigen?
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und natürlich, wenn man einsam ist und auch keinen sozialen Rückhalt hat, dann versucht man natürlich Faktoren zu finden, an denen man sich aufrichten kann. Also das ist ja so eine ganz klassische Radikalisierungsspirale. Wenn ich irgendwie sonst keinen Zuspruch bekomme, dann fokussiere ich mich beispielsweise auf meine Herkunft, auf meine Ethnie, auf meine Religion, irgendwas. Also aktuell ist es ja eben vor allem die Herkunft und werte eben andere ab, um mich selber aufzuwerten. Und das ist ja sozusagen die Basis, auf der dann auch solche gerade rechtsextremen Entwicklungen stattfinden. Und deswegen ist es ja so wichtig, in diesen ganzen Bereich auch präventiv reinzugehen. Also um genau das zu finden oder die Leute zumindest zu stärken. Ich meine, es kann immer noch sein, dass sie sich von solchen Ideologien angezogen fühlen. Ne? Aber zumindest reduzierst du die Chance und verbesserst auch einfach deren Leben schlicht und ergreifend.
Hat die Linke da Konzepte, die über reine Finanzierungsfragen hinausgeht?
Also am Ende sind es leider oft die Finanzfragen. Es wird mir auch oft vorgehalten, dass man mit Geld nicht alles lösen kann. Das ist immer ganz spannend. Das machen meistens die Leute, die sonst irgendwie immer nur dem Geld hinterherrennen. Aber es ist nun einfach so, um diese Strukturen aufrechtzuerhalten und auszubauen und zu stärken, braucht es eben finanzielle Mittel und braucht es eben auch Menschen, die sich darum kümmern. Aber darüber hinaus sind es eben auch Beteiligungsformate, also beispielsweise, dass man Jugendparlamente stärkt in den Kommunen, dass man Jugendräte einrichtet, dass man in den Schulen beispielsweise auch schon demokratische Mitbestimmung übt, also beispielsweise bei der Ausgestaltung vom Schulhof. Ja? Mhm. Also das sind Sachen, die funktionieren. Das kannst du auch in der Kita übrigens schon machen. Also da gibt es ganz, ganz tolle Konzepte. Dafür müssen natürlich die Kitas entsprechend mit Fachkräften ausgestattet sein, damit die dafür überhaupt die Möglichkeiten haben. Aber ansonsten, das ist natürlich für mich persönlich auch einfach so ein großer Faktor. Ich erreiche ja durchaus doch junge Menschen ganz gut, also zumindest einen gewissen Teil, dass ich ihnen immer wieder sage, hey, schaut euch um, was es gibt, traut euch dahin zu gehen. Ich weiß, es ist oft nicht einfach, ja, es ist immer irgendwo eine Hemmschwelle, aber die meisten Verbände, Vereine, Parteien sind total froh, wenn neue Leute kommen. Und wenn die nicht froh sind und wenn die euch schlecht behandeln, dann geht ihr da halt rückwärts wieder raus und sucht euch das Nächste. Also einfach Leute dazu zu motivieren, sich zu trauen. Und deswegen ist das für mich immer auf meinen Veranstaltungen oder auf denen, die wir als Partei natürlich machen, das Allerschönste, wenn dann junge Menschen miteinander in Kontakt kommen, merken, sie sind halt nicht allein. Das ist ja auch immer so dieses Gefühl, außer mir teilt das vielleicht keiner, außer mir hat niemand dieses Problem. Ja, also auch gerade bei psychischen Problemen denkt man ja ganz oft, es ist irgendwie ein eigenes Versagen oder eine eigene Schuld, weil ja auch die Gesellschaft einem leider genau das erzählen will, weil das wird langsam besser. Das sind aber auch vor allem junge Menschen sehr engagiert, eben dieses Bild zu ändern. Und wenn die dann auf solchen Veranstaltungen merken, hey, ich bin nicht allein, hier sind Leute, die mich unterstützen wollen, hier ist zum Beispiel ein Angebot, von dem wusste ich noch gar nichts. Ne? Es gibt zum Beispiel eine entsprechende Selbsthilfegruppe, an die ich mich wenden kann. Dann macht das was. Dann sind das ganz kleine Schritte, aber das sind genau die, die nötig sind. Und dann gibt es die Leute, die erzählen es dann wieder weiter oder machen irgendwie Videos darüber und klären andere auf. Und das ist natürlich ein bisschen so Graswurzelansatz, aber das ist das, wo ich sage, da sehe ich halt auch wirklich die Erfolge und das macht mich auch wirklich stolz, dass gerade junge Menschen sich auch selber für sich und für andere so einsetzen.
Was da darüber hinaus natürlich auch wahnsinnig wichtig ist, ist halt einfach auch professionelle Hilfe, wenn man merkt, okay, da geht es nicht nur um, ich fühle mich manchmal so ein bisschen einsam, sondern es, Jugendforscher sagen, dass sich heute so viele junge Menschen psychisch belastet fühlen, wie sie es noch nie beobachtet haben. Also das Problem ist, wenn man sich therapeutische Hilfe suchen will, warten sie im Schnitt mehrere Monate auf ein Erstgespräch und dann nochmal ein halbes Jahr, bis eine Therapie überhaupt beginnen kann. Wie kann man das verbessern? Und ich habe das Gefühl, es wird auch auf Geld hinauslaufen.
Ja, auch. Das ist nun mal so. Ich finde, da muss man zwei Ebenen voneinander entscheiden. Also wir schauen erstmal akut uns das Thema Therapie vielleicht an. Und da gibt's wirklich konkrete Maßnahmen, die man umsetzen könnte. Also beispielsweise gab es 2019 ein Gesetz zur Neuordnung der Psychotherapieausbildung. Das war grundlegend ganz gut gedacht, nämlich, dass es Angebote gibt für Menschen, die Psychologie studiert haben, die dann eben Psychotherapeut oder Psychotherapeutin werden wollen, dass denen Plätze zur Verfügung gestellt werden, wo sie diese Ausbildung machen, die dann auch finanziert werden. Aber die Frage ist so ein bisschen, von wem werden die finanziert? Weil das ist in dem Gesetz nicht geregelt, wie so häufig. Und jetzt hatte ich wirklich schon sehr oft junge Menschen auf Veranstaltungen, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey Heidi, ich will in diese Psychotherapieausbildung, aber es gibt die Plätze überhaupt nicht und ich weiß nicht, wer das finanziert, weil ich kann mir das auch gar nicht leisten. Und ich kriege auch Mails dazu und Briefe. Also man merkt, da sind Menschen, die wollen in diesem Beruf Fuß fassen und die sind unfassbar engagiert, aber es gibt die Möglichkeiten gar nicht. Und das ist halt was uns wirklich mittelfristig auch Probleme bereiten könnte, weil uns dann einfach die TherapeutInnen ausgehen, sage ich mal. Also dass wir also an dieser Stelle, an diesem Übergang, das neu regulieren und ausfinanzieren, das wäre zum Beispiel der erste wichtige Schritt. Dann haben wir das große Thema der Kassensitze. Also wir haben, wenn ich nicht irre, 2023 hatten wir in Deutschland, glaube ich, 48.000 PsychotherapeutInnen. Davon hatten aber nur 32.500, ich habe mir die Zahlen natürlich vorher nochmal angeschaut, einen Kassensitz. Die Hälfte davon nur einen halben Kassensitz. Das heißt, nur mit Kassensitz kannst du mit den Krankenkassen überhaupt abrechnen. Also 15.000 oder 15.500 kannst du nur privat abrechnen. So, jetzt ist die Frage, wer hat denn diese finanziellen Möglichkeiten, sich eine Therapie privat zu bezahlen? So, die Zulassung von Kassensitzen, die ist geordnet. Da gibt's ein gewisses Verfahren, da guckt man nach Bedarfen. Da ist der Grundgedanke auch, dass es eine gute Verteilung bundesweit gibt, dass also der ländliche Raum zum Beispiel nicht abgeschnitten ist. Klingt erstmal super sinnvoll, ist es an sich auch, aber die Berechnungsgrundlage, wie viele Therapieplätze es braucht, ist nicht nur veraltet, sondern auch sehr umstritten. Und es gibt einfach zu wenig von diesen Kassensitzen. Und wenn du so einen Kassensitz übernehmen willst, als Psychotherapeutin beispielsweise, kostet dich das oft 10.000 Euro, teilweise bis zu 100.000 Euro, weil sich das die Leute dann halt ganz gut bezahlen lassen. Also es ist wirklich komplett abstrus, welche Blüten das treibt, dieses Gesundheitssystem, das halt so auf Profit ausgelegt ist und nicht auf die Menschen. Also auch da könnte man ran.
Man zahlt als Psychotherapeut oder Psychotherapeutin, die jetzt noch keinen Kassensitz hat, so dann Geld an jemanden, der den früher hatte, den Kassensitz, um ihn zu übernehmen?
Ich fand das auch total abstrus. Aber wenn diese Kassensitze sozusagen wieder frei werden, dann ist das auch eine Frage des Geldes sozusagen, wer diesen Sitz dann bekommt. Und generell muss einfach die Anzahl von Kassensitzen erhöht werden. Ich glaube, das wäre, also da gibt es wie gesagt verschiedene Fraktionen, die sich da streiten. Ne? Braucht es mehr, braucht es weniger, weil es gibt Rechenmodelle, da sind angeblich genug TherapeutInnen da. Aber ich sag mal ehrlich, wenn ich mitbekomme, auch da wieder, wie viele junge Menschen zu mir kommen und verzweifelt nach einem Therapieplatz suchen, dann habe ich das Gefühl, so richtig funktioniert das nicht. Und es kann ja eben nicht sein, dass die Leute, die Geld haben, sich den Therapieplatz leisten können, denen ich das auch sehr gönne natürlich, dass die dann den Vorteil haben und dass auch ganz viele TherapeutInnen, die gerne über die Kasse abrechnen würden, weil es ist denen ja erstmal egal, wo das Geld herkommt, sie müssen nur ihre Arbeit finanziert bekommen, dass sie das nicht können, weil ihnen der Kassensitz fehlt. Also das ist ein Punkt, da könnte man auch nachjustieren. Und das frustriert mich so, weil das wäre einfach möglich, aber es tut mir leid, das sagen zu müssen, auch da geht es wieder um Geld. Auch da sind wir wieder in einem Gesundheitssystem, das sich einer Profitlogik unterwirft und das eigentlich umgestaltet werden muss, damit man solche Debatten nicht ständig führen muss. Ja, und jetzt kann ich natürlich gerne darüber reden, wie wir das umgestalten wollen. Das führt vielleicht ein bisschen zu weit, aber da könnte man wirklich akut jetzt den Bedarf auch besser abdecken.
Ich würde mal gerne drüber reden, wie die Bundesregierung das gerade umgestalten will, denn die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag eine Strategie mentale Gesundheit für junge Menschen angekündigt. Und die Bundespsychotherapeutenkammer hat das als zukunftsweisendes Programm gewürdigt. Was erwarten Sie sich von der Regierung, damit sie ähnlich zufrieden sind?
Also erstmal finde ich gut, dass dieses Thema in der Form auftaucht. Das ist schon mal schön, aber im Koalitionsvertrag steht ja eine ganze Menge und die Frage ist immer, wie wird es umgesetzt und mit welchen Ressourcen? Also wenn ich an die letzte Wahlperiode denke, da gab es über das Familienministerium die sogenannten Mental Health Coaches. Das waren kurzfristig eingestellte Fachkräfte, die dann an Schulen das Thema mentale Gesundheit bearbeiten sollten. Und das war dann ein Projekt, das irgendwie mal ein Jahr oder anderthalb Jahre ging. Dann hatte eine Fachkraft irgendwie 3-4 Schulen teilweise, die sie versorgen sollten und die sollten dann eben auf weiterführende Angebote auch verweisen. Aber was machen, wenn es die nicht gibt? Also das sind immer so diese punktuellen Projektförderungen, die uns nicht weiterbringen. Wir brauchen halt diese strukturellen Angebote. Und da habe ich bisher aus der Regierung noch nichts gehört, was genau das bedeutet. Ich bin sehr gespannt. Wir werden da auch zukünftig mal nachfragen. Aber es bräuchte eben einmal diese Veränderung im Bereich Therapie. Und natürlich müssen wir auch da uns das Thema Prävention angucken. Weil wenn man bis zur Therapie gekommen ist, das ist an vielen Stellen nötig, aber man könnte an vielen Stellen auch schon früher eingreifen. Das sage ich natürlich auch mit der Berufserfahrung aus der Jugendhilfe. Also wir haben einen steigenden Bedarf, ja, aus verschiedenen Gründen. Natürlich, weil mehr darüber gesprochen wird. Das ist auch richtig so. Da bin ich auch wirklich dankbar für, dass diese Stigmata endlich mal auch abgebaut werden. Aber natürlich auch, weil junge Menschen unter massivem Druck stehen in der Schule, im Beruf, weil sie einfach pessimistischer in die Zukunft gucken. Natürlich spielt auch das Elternhaus eine Rolle. Auch da übrigens ein wichtiger Punkt. Ne? Also der sozioökonomische Status hat massiven Einfluss darauf, ob jemand psychisch belastet ist und eine psychische Erkrankung entwickelt. Weil wenn es diesen Stress und Druck im Alltag gibt, Arbeitslosigkeit, Geldnot, Zeitnot, natürlich macht das was mit Kindern und jungen Menschen. Ne? Also auch da müsste man eigentlich mal ansetzen beim Thema soziale Gerechtigkeit. Man merkt, man kommt immer wieder auf dieselben Faktoren. Aber eben auch diese ganze Krisensituation, in der wir sind. Ich meine, das ist schon für uns belastend. Ja? Und Sie und ich, wir sind jetzt ein paar Jahre älter und trotzdem belastet uns das, was gerade passiert mit Blick auf Klima, mit Blick auf Pandemien, mit Blick auf Kriege. Und all diese Faktoren führen natürlich zu einer Verstärkung. Und da kann man früher rein, indem man sich mit dem Thema Prävention beschäftigt. Da gibt es auch ganz tolle Angebote. Also einfach, dass man regelmäßige Angebote hat, wo man aktiv werden kann, wo man eine Gesprächsperson hat, wo man eine Beziehung aufbauen kann, wo man einfach mal über die Probleme reden kann. Das kann offene Jugendarbeit zum Teil leisten, das kann Jugendhilfe leisten oder man macht eben wirklich konkrete Angebote, die natürlich auch wieder finanziert werden müssen.
Ich würde sagen, damit nicht das nächste erstmal irgendwie Schnitzel mit einem Strohhalm trinken sein muss, wäre es vielleicht ganz gut, dass die Awareness auch halt einfach auch im politischen Betrieb da drauf kommt.
Ja, und deswegen bin ich so froh, dass wir gerade auch über die sozialen Medien, die ja oft verteufelt werden, ja, viele junge Menschen, aber auch generell Menschen haben, die viel offener mit ihrer Erkrankung umgehen, weil das ist es de facto. Also auch bei den Veranstaltungen, bei denen ich bin, ich weiß, ich gehe da jetzt oft drauf ein, aber das ist natürlich für mich wirklich der ganz enge Draht, den ich zu jungen Menschen habe. Da habe ich so oft junge Menschen, die sich melden und sagen, hey, ich habe eine bipolare Störung und ich suche seit einem Jahr nach einer Therapie oder hey, ich bin depressiv und ich weiß nicht weiter und dass die sich überhaupt trauen, das so öffentlich zu machen. Das finde ich so krass beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ich diesen Mut hätte, gerade in diesem Alter, dass auch über die sozialen Medien aufgeklärt wird, dass es eben kein eigenes Versagen ist oder so ein Quatsch. Weißt du, also wenn du irgendwie eine Infektion hast, eine Grippe, da würde niemand auf die Idee kommen und sagen, ja, ist jetzt aber auch selber schuld, dass du diesen Infekt hast. Ja, aber bei einer Depression bist du es irgendwie. Also das ist ja wirklich abstrus und das ändert sich langsam. Und da bin ich auch dankbar für. Das muss man eigentlich auch in der Politik viel mehr thematisieren. Also auch, wie es PolitikerInnen teilweise geht natürlich. Und wie schwer es ist, wenn du eine psychische Erkrankung hast, in der Politik Fuß zu fassen, weil das macht einen wirklich fertig. Also die Leute fehlen uns auch einfach ganz klar. Und solange wir die Umstände nicht geändert kriegen, dass mehr Leute auch mit psychischen Erkrankungen in die Politik können, müssen halt die, die keine haben, für die sich mit einsetzen. Das ist für mich so ein bisschen das zentrale Ziel.
Zum Ende von diesem Thema, ich finde, das ist ein gutes Stichwort. Wenn Menschen in der Politik mal so mutig sind und ihre psychischen Erkrankungen oder ihre Burnout oder was auch immer es ist, öffentlich machen, und Michael Roth war so ein Fall, vor einigen Jahren Sarah Wagenknecht auch, dann kriegt man da aber auch oftmals dann irgendwie vielleicht nicht medial öffentlich, aber halt, man kriegt es mit, man hört es über irgendwie die und jene Verbindung, Sprüche darüber, ja, ist halt nicht belastbar genug für den Betrieb, ne? Irgendwie, if you can't stand the heat, get out of the kitchen, gibt es ja verschiedene Begriffe dazu. Ist das was, was noch immer so hinter vorgehaltener Hand passiert oder hat sich auch da einiges getan?
Natürlich passiert das noch nicht nur in der Politik, sondern generell. Also wir erleben das ja ständig sozusagen, dass Menschen irgendwie abgewertet werden und dass ihnen vorgeworfen wird, sie sind einfach nicht belastbar oder stark genug. Das ist totaler Quatsch. Also gerade die Menschen, die psychische Erkrankungen haben, sind die stärksten, die ich kenne, weil sie trotz dieser Erkrankung, trotz dieser Einschränkung, trotz dieser Tortur, die da teils dahinter steht, immer noch da sind und weitermachen und kämpfen. So, und das mal anzuerkennen, ja, und das auch zu unterstützen, das ist eigentlich eine Aufgabe, die wir alle haben. Und es gibt immer mehr Leute, die diesen Blick auch haben, weil sie empathisch sind, weil sie selber betroffen sind, aber es gibt natürlich auch immer noch viel zu viele, die das zur Seite wischen und irgendwie abwerten wollen. Und da muss man sich eben wirklich ganz klar gegenstellen und sagen, ey, wenn du unter diesen Umständen so weit gekommen wärst, ja, dann wäre das eine noch viel größere Leistung. Aber das muss man halt irgendwo begreifen. Aber alles, was körperliche und psychische Erkrankungen sind in der Politik, ist sowieso No-Go, sage ich mal. Ja, also mein Fraktionsvorsitzender Kollege Sören Pellmann hat ja gerade auch sehr offen über seinen Herzinfarkt gesprochen. Auch das ist so ein Punkt, wo man sich überlegt hat, das hat er auch selber gesagt, mache ich das jetzt öffentlich oder lieber nicht? Gelte ich dann als weniger belastbar? Wird das dann als Angriffspunkt genutzt? Also es ist schon krass, dass wir so denken müssen. Und deswegen sage ich nochmal, junge Menschen retten die Welt, weil sie eben genau diesen Mist nicht mitmachen. So, weil es wird immer so viel Schlechtes über junge Menschen erzählt, ich will das jetzt irgendwie mal umkehren. Also ich bin echt immer wieder fasziniert und beeindruckt, wie die sich hier gerade schlagen unter den Bedingungen.
Finde ich ein sehr, sehr gutes Schlusswort zu diesem Thema. Ich würde sagen, wir gehen mal aufs nächste. Und das ist nämlich auch noch ein ziemliches Brett.
Was kann man in Deutschland überhaupt noch sagen? Die Frage beschäftigt den politischen Diskurs schon lang. Und tatsächlich, immer mehr Menschen sind vorsichtig damit, was sie öffentlich äußern. Das belegt eine Erhebung des Allensbach-Institutes. Im Winter 2023 hatten nur noch 40% der Befragten das Gefühl, man könne in Deutschland seine politische Meinung frei äußern. Wie lässt sich das verändern? Und was können die demokratischen Parteien im Umgang untereinander dazu beitragen?
Als zweites heute geht es um das Thema Meinungsfreiheit. Immer weniger Menschen haben das Gefühl, ihre Meinung frei äußern zu können. Und wir wollen darüber sprechen, wie der richtige Umgang unter Demokratinnen und Demokraten ist, um dem entgegenzuwirken. Wann hatten Sie das letzte Mal das Gefühl, dass Sie Ihre Meinung zu einem Thema besser nicht laut sagen?
Das Gefühl habe ich nicht. Also es ist auch immer so die Frage, was ist real und was ist gefühlte Realität? Also Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Und Meinungsfreiheit geht in meinen Augen so weit, bis wir an den Punkt von Diskriminierung von anderen kommen oder Gewaltaufruf oder ähnliches. Und da kannst du in Deutschland quasi alles sagen. Du musst halt damit rechnen, dass du Gegenwind bekommst. Und die Leute müssen, glaube ich, verstehen, dass nur weil du deine Meinung frei sagen kannst, das nicht bedeutet, dass das alle irgendwie abnicken müssen. Aber das ist ja auch okay so.
Ja, das sind ja zwei Ebenen. Auf der einen natürlich die staatliche Ebene so von Repressionen, wie wir beispielsweise in autokratischen Ländern haben, wie Russland, China etc. Da wird man eingeknastet, weil man seine Meinung sagt. Jetzt gibt es aber auch in der Wissenschaft einfach auch diese These beziehungsweise diese Herangehensweise zu sagen, auch Gesellschaft kann Meinungsfreiheit reglementieren an der Stelle. Also wenn man quasi nicht Punkte wiedergibt, die zu Konsens gehören, manche würden das Wort Mainstream benutzen oder so, dann läuft man Gefahr, sogenannte Sanktionen zu bekommen. Das kann von einer hochgezogenen Augenbraue sein, das kann aber bis hin zu, ich cancel dir jetzt die Freundschaft weg, bis hin zu, ich schwärze dich bei deinem Arbeitgeber an, hingehen. Und da ist es so, dass viele Menschen, glaube ich, dieses Gefühl haben, dass sich da was verschärft hat. Die Zahlen in den 80ern, 90ern, die werden nämlich regelmäßig erhoben, sprechen eine ganz andere Sprache. Irgendwie noch bis 2014, glaube ich, waren das fast doppelt so viele Menschen, die gesagt haben, yo, ich kann offen meine Meinung sagen. Haben Sie in der Hinsicht ein Gefühl gehabt, dass sich da gesellschaftlich was verändert hat?
Also faszinierend ist das ja immer, dass die Leute das besonders laut sagen und dann alle möglichen Instrumente nutzen, sei es die sozialen Medien, sei es, dass sie auf Demonstrationen sind. Also man sagt sozusagen laut auf einer Demo, dass man ja nichts mehr sagen kann. So, und das finde ich halt problematisch. Ich habe schon das Gefühl, dass sich da in der Gesellschaft was bewegt und dass den Leuten vor allen Dingen auch von rechts außen eingeredet wird, dass es eine Cancel Culture gibt, was ja wirklich totaler Quatsch ist. Also mir konnte noch niemand ein Beispiel dafür nennen, wann wirklich mal jemand von links gecancelt wurde. Im Gegenteil, also wenn irgendjemand gecancelt wird, also wenn es Hetzkampagnen gibt, dann sind die von rechts außen. Ne? Wir sehen Frau Borsig-Gersdorf, die ganze Frage nach dem Bundesverfassungsgericht. Wir sehen Dunja Hayali, die sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Wir sehen Sprechverbot beim Gendern. Wir sehen die Tatsache, dass man vegane Produkte nicht mehr als Fleisch bezeichnen kann. Wir sehen die Boykottaufrufe gegen diese Käsepackungen, wo ich mir denke, also die eigentlichen Versuche, unliebsame Meinungen oder Vielfalt zu verbieten, die kommen ganz oft von denen, die sich immer als VerteidigerInnen der Meinungsfreiheit am liebsten aufspielen wollen.
Der Cancel-Käse. Ja. Bei welchen Themen haben Sie denn das Gefühl, ich meine, man hat ja ein gewisses Gefühl, wenn man mit Menschen spricht. Gibt es besondere Themen, wo Sie jetzt gerade sagen würden, da ist so eine Sensibilität da passe ich jetzt besonders auf, was ich sage?
Also ich persönlich passe nicht auf, was ich sage. Ich sage das, was mir wichtig ist und was mir in den Sinn kommt. Aber mir ist es eben auch wichtig, dass das, was ich sage, auf Fakten basiert, dass ich niemanden beleidige, dass ich niemanden bedrohe. So, und das sollte ja eigentlich der Rahmen sein, unter dem DemokratInnen miteinander in den Austausch gehen. Und ich meine, ich bin Linke. Also wenn hier jemand Gegenwind kriegt für die Äußerungen, wie beispielsweise das Thema Umverteilung, ich bin es gewohnt. Das ist auch okay. Die Frage ist ja natürlich immer, auf welche Art und Weise passiert das? Und wie gesagt, für Diskussionen bin ich immer offen. Aber es gibt natürlich einen gewissen Punkt, wo man dann sagt, okay, ich werde hier nur noch beleidigt, es wird nur noch mit Lügen agiert, da lohnt sich das jetzt nicht mehr, in die Diskussion zu gehen.
Für die AfD ist das Thema ja ein Evergreen, man darf ja gar nichts mehr sagen, so, das kennen wir jetzt seit vielen, vielen Jahren. Aber wenn so ein großer Teil der Bevölkerung Bedenken bezüglich der eigenen Meinungsfreiheit hat, muss man das dann nicht ernst nehmen?
Also ich nehme das durchaus ernst, aber ich merke eben, dass das auch eine Kampagne ist, die die Leute mitnimmt und bei der die Leute das Gefühl haben, okay, ich sollte mich nicht mehr äußern, aber sie machen es ja doch und mir fehlen immer so ein bisschen die konkreten Beispiele. Also auch oft, wenn ich dann nachfrage, also ich rede ja durchaus auch mit Leuten, die das so vertreten und wenn ich dann konkret nachfrage, ist denn schon mal was passiert, also beispielsweise ne, beruflich oder dass sie irgendwie sanktioniert worden sind oder dass es da irgendwie Strafanzeigen oder ähnliches gab, dann ist da eigentlich nichts, sondern dann ist es eben ein gewisser Gegenwind oder es kann natürlich im privaten Umfeld sein, dass da ein Kontaktabbruch stattgefunden hat, weil Leute sagen, okay, also das will ich mir jetzt hier nicht mehr anhören, aber ich warte immer noch darauf, dass mir jemand die großen Beispiele für die böse linke Cancel Culture nennt. Ich sehe sie nicht.
Ja, ich glaube,
also haben Sie vielleicht eins? Ich meine, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist ja auch immer ganz, ganz schlimm.
Wir sind die Schlimmsten eigentlich effektiv.
Natürlich.
Vielleicht mal andersrum gefragt. Die politische Linke insgesamt hat in den letzten Jahren stark auf Identitäts- und Sprachpolitik gesetzt. Und klar kann man aufs Gendern und auf Pronomen achten und ich glaube generell sprachsensibel sein gegenüber Sexismus, Rassismus, Ableismus. Offenbar hat es aber trotzdem viele Menschen verunsichert, was Falsches zu sagen. Hat man da auch Fehler gemacht?
Also ich teile halt schon die Prämisse nicht, dass die Linke in den letzten Jahren auf Identitätspolitik gesetzt hätte. Das wurde uns immer wieder vorgeworfen, also auch diese Obsession mit dem Gendern. Also ich habe da ja eine meiner ersten Reden, die viral ging, sage ich mal, war ja zum Thema Gendern, weil die AfD diesen Antrag aufgesetzt hatte. Und da habe ich halt nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, die einzige Partei, die sich im Bundestag ständig mit diesem Thema beschäftigt, ist die AfD. Also von unserer Seite kommt da überhaupt nichts, von den Grünen, von der SPD kommt da überhaupt nichts, weil das habe ich auch in der Rede gesagt, wer gendern möchte, tue das, ich mache es ja auch, wer es nicht möchte, macht es nicht. Sprache verändert sich niemals durch Zwang, sondern einfach durch einen zeitlichen Prozess. Ich finde es total gut zu gendern, weil ich die Leute damit einbeziehe und wenn andere Leute das anders sehen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und immer zu behaupten, die Linke hätte sich jetzt auf solche Themen fokussiert, das ist Quatsch. Für uns steht soziale Gerechtigkeit im Fokus. Und darauf haben wir auch immer wieder versucht, das Thema zu lenken. Das Problem ist natürlich, mit sozialer Gerechtigkeit kommst du nicht so gut durch, wie mit irgendwas Skandalösem, wie beispielsweise, oh, Person XY hat das und das anders gesagt, als sie sollte. Und jetzt gehen da alle drauf. Und da kommt von rechts, von links und von der Mitte. Und alles, was du da noch irgendwie finden kannst, schreiben dann alle irgendwelche tollen Kommentare. Und die Leute klicken und sie regen sich auf. Also es ist auch so ein bisschen eine Frage von Aufmerksamkeitsökonomik, finde ich.
Ich muss immer an ein Beispiel denken, ich sage jetzt keine Namen, aber ein Ihnen sehr gut bekanntes linkes Mitglied hat mal die Geschichte erzählt, dass er auf dem Linksjugend-Solid-Parteitag die Menge mit liebe Genossinnen und Genossen begrüßt hat. Und dann war er transfeindlich, weil er nicht Genossinnen gesagt hat. Da hat er quasi bei der Anrede schon verschissen. So. Ist das nicht was, was man auch teilweise mitbekommt, dass dann so eine überpenible Umgangsweise mit solchen Themen auch ist?
Also mir wäre das jetzt noch nie aufgefallen oder ich habe sowas jetzt noch nicht erlebt. Es kann natürlich immer sein, dass Leute da ein bisschen übers Ziel hinausschießen und weil sie eigene Frustrationserfahrungen auch an vielen Stellen schon haben und schon so oft auch für die Rechte von bestimmten Personengruppen gekämpft haben, da entsprechend reagieren. Aber eigentlich ist es ja Aufgabe der Linke, deutlich zu machen, warum genau diese Art und Weise von Politik eben alle einschließt. Also wenn wir davon reden, dass wir für soziale Gerechtigkeit kämpfen, beispielsweise beim Thema Mieten und Wohnen. Ja, wir wollen, dass die Mieten sinken, wir wollen, dass es sozialen Wohnungsbau gibt. Das ist für die gesamte Gesellschaft wichtig. Und unsere BAG Queer, die ich über alles liebe, hat im Wahlkampf dann zum Beispiel einen Flyer gemacht, wo sie darauf hingewiesen hat, dass queere Menschen besonders massiv von Wohnungslosigkeit betroffen sind, weil sie eben diskriminiert werden. Und hey, deswegen brauchen wir sozialen Wohnungsbau und bezahlbare Mieten, damit auch diese Gruppe gut wohnen kann. Das ist doch wunderbar. Also zu zeigen, dass man unterschiedlich ist, aber gemeinsam für die gleichen Ziele kämpft, das ist unsere Aufgabe. Und wenn dann halt so Einzelbeispiele rausgezogen werden, das kann man alles machen, aber ich weiß ja nicht nur, wofür meine Partei steht, ich weiß ja auch, wofür eine gesellschaftliche Linke am Ende kämpft.
Aber kann das nicht sein, dass man bei so ein paar Themen damit die, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfachen Leute halt einfach auch überfordert? Also beispielsweise, wenn ich jetzt 70 bin, Money heiße und irgendwo im ländlichen Baden-Württemberg wohne und ich sag, es gibt nur zwei Geschlechter und dann kriegt er einen Backlash dafür. Kann es nicht sein, dass solche Menschen vielleicht irgendwie an der Stelle dann einfach gar nicht wissen, was das soll?
Aber passiert das denn, Manni, den ich auf jeden Fall schon mal sympathisch finde, weil das ist irgendwie auch genau die Klientel, die ich gerne anspreche, passiert das denn regelmäßig oder gibt es da vielleicht mal eine Diskussion in der eigenen Familie, wo jemand aufklären will? Also das kann man ja alles nicht überregulieren. So, und natürlich geht es darum, diese ganzen Themen miteinander zu verbinden. Und ich finde das überhaupt nicht problematisch oder kritisch, sondern ich finde, es muss halt immer deutlich sein, es geht uns darum, dass alle Menschen die gleiche Würde haben, dass alle die gleichen Rechte haben. Und das ist natürlich an vielen Stellen noch nicht umgesetzt. Und das muss ich natürlich auch immer wieder deutlich machen und Leute aufklären. Weil, also es gibt ja bestimmte Begriffe oder bestimmte Sachen, das weiß man teilweise nicht. Also ich erinnere mich zum Beispiel, als ich noch ein Kind war, ja, ich nehme jetzt mal so ein ganz persönliches Beispiel, damit dann irgendwie niemand sich sonst angefasst fühlen kann. Und dann gibt es ja dieses furchtbare Z-Wort für bestimmte Personengruppen. Als ich ein Kind war, war das aber irgendwie noch nie so richtig, war mir das überhaupt nicht klar, ne? Und dann fand ich da irgendwie diese ganzen Geschichten dahinter von Menschen, die irgendwie durch die Gegend ziehen und sowas. Das fand ich total faszinierend. Ich habe das Wort natürlich benutzt. So, war ich deswegen rassistisch? Nein, ich wusste es ja einfach nicht besser. Ich war ein Kind. So, mittlerweile weiß ich das und weiß, was da alles dahinter steckt und würde immer jede Person darauf aufmerksam machen, was das bedeutet, wenn man so ein Wort verwendet. Und das ist doch gut, dass wir gemeinsam wachsen, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass andere Menschen nicht ständig verletzt und herabgewürdigt und diskriminiert werden. Und das erwarte ich auch von Leuten, dass sie sich da reflektieren. Aber ich erwarte eben auch, dass wir am Ende alle sagen, wir wollen, dass wir alle die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben. So, also da kann ich jetzt nichts Schlechtes dran finden. Und ich sag's nochmal, wir haben das ja immer verknüpft und werden das auch immer verknüpfen mit sozialen Fragen. Das ist ja genau das, was im Zentrum steht. Und die Frage, wer eigentlich den Fokus auf sowas setzt, die würde ich halt anders beantworten.
Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal auf Ihre Partei. Die Linke galt ja lange Zeit als eine sehr zerstrittene Partei, weil auch so viele unterschiedliche Meinungen in der Partei vorhanden waren. Jetzt kann man das auch als ein Zeichen für Meinungsfreiheit werten, ne, dass da so viele Menschen sind mit unterschiedlichen Auffassungen. Allerdings ist der Umgang dann teilweise auch öffentlich recht feindselig gewesen. Und am Ende gab es dann die Abspaltung hin zum BSW. Wird mit abweichenden Meinungen in Ihrer Partei fair umgegangen?
Ja, sehr. Also das macht es ja immer so herausfordernd, dass wir eine pluralistische Partei sind, die halt alles ausdiskutiert. Also ich sage immer wieder, wir sind ja keine Sekte. So, und ich will auch, dass die Leute ihre eigenen Positionen haben und die auch vertreten und dass wir gemeinsam unsere Position weiterentwickeln, denn das mag jetzt vielleicht einige, die zuhören, überraschen, aber wir Linke sind gar nicht allwissend und wir wussten auch vor 30 Jahren noch nicht die Lösung für alle aktuellen Probleme. Und genau deswegen ist es doch so wichtig, dass Leute von außen, aber auch von innen uns ihre Ideen mitgeben und wir gemeinsam überlegen, was sind jetzt Positionen, die wir vertreten und was eben auch nicht? Welchen Positionen stehen wir kritisch gegenüber? Gegen welche stellen wir uns? Welche bekämpfen wir? Und welche vertreten wir? Und genauso soll es doch sein. Das Problem war doch einfach, dass ein Teil von Personen, die damals noch in unserer Partei waren, eigentlich nichts anderes gemacht haben, als diese Partei von innen anzugreifen und gegen alles zu schießen, was eigentlich gemeinsam abgestimmt ist, weil natürlich gibt es Mehrheitsentscheidungen. Du wirst nicht immer einen Konsens finden. Es gibt eben auch einfach demokratische Mehrheiten, da muss man sich dann dran halten. Man hat trotzdem das Recht, seine eigene Meinung weiter zu vertreten, aber eben dann nicht wenn man für diese Partei spricht.
Irgendwer muss ja auch seine Bücher verkaufen können.
Also wenn wir über gute linke Bücher reden wollen, Karin Ley hat ein ganz tolles geschrieben, Vonopoly, das ist halt auch mal wirklich inhaltsvoll, das kann ich allen sehr empfehlen, also nur damit wir mal für die richtigen Bücher hier Werbung machen.
Wahrscheinlich wird 500 Mal das Wort Mietendeckel erwähnt in diesem Buch.
Das ist aber auch einfach richtig so. Nein, es ist wirklich richtig, richtig gut. Als ich bei Hart aber fair einen meiner ersten größeren Fernsehauftritte hatte, oder ging es um das Thema Mieten und Wohnen, da habe ich das Buch quasi durchgearbeitet und das war die beste Vorbereitung. Also es ist wirklich super. Ich wünsche, das würden mehr Leute lesen. Deswegen kleiner Werbeblock an der Stelle für Karins Buch. Naja.
Schauen wir an der Stelle doch mal auf andere demokratische Parteien. Wie bewerten Sie denn gerade den Austausch auf parlamentarischer Ebene?
Also im Parlament, also gerade explizit im Bundestag, ist es so, dass wir natürlich im engen Austausch mit der SPD und mit den Grünen sind. Die sind uns natürlich auch inhaltlich immer etwas näher. Mit der SPD ist es natürlich aktuell schwierig. Die sind in Regierungsverantwortung, wir sind in der Opposition. Aber trotzdem gibt es da einen Austausch auf fachpolitischer Ebene, aber eben auch auf anderer Ebene mit den Grünen genauso. Ich meine, die Union weigert sich, mit uns zu reden. Das ist jetzt einfach so. Da passiert in den Ausschüssen natürlich trotzdem, weil unsere Fachleute miteinander im Gespräch sind. Die Frage ist ja so ein bisschen, wie ist auch der öffentliche Austausch, ne? Also wie ist gerade das Agieren im Plenum? Und da muss man natürlich ganz klar sagen, das hat, seit es die AfD im Bundestag gibt, massiv gelitten. Also auch das ganze Vertrauensverhältnis unter den Abgeordneten. Ich meine, ich kenne den Bundestag ja leider nur mit einer AfD. Also als ich 2021 eingetreten bin, also reingekommen bin, waren die ja schon da. Und das macht schon was. Also das macht was mit der Art und Weise, wie man miteinander redet. Das macht auch einfach was mit dem Gefühl. Und das hat natürlich keine positiven Effekte.
Findet so gar kein Austausch mit der Union statt? Ich meine, wir haben am Anfang kurz darüber geredet, als die Union auf sie angewiesen war, waren die da quasi gezwungen, mit ihnen zu reden. Aber beispielsweise hat in dieser Legislatur die Union und besonders die CSU verhindert, dass sie persönlich ins parlamentarische Kontrollgremium gewählt werden, also das Gremium, das die Nachrichtendienste im Bundestag kontrolliert. Sie seien nämlich laut CSU, Zitat, kein wählbarer Vorschlag gewesen, weil sie zu provokant seien. Wurde Ihnen das von Seiten CDU und CSU mal näher erläutert?
Ach naja, ich sehe das eigentlich als Kompliment an der Stelle und mich nimmt das jetzt emotional auch nicht sonderlich mit, dass sie mich da nicht wählen können, aber also es gibt keinen Austausch mit der Union. Ich sag nochmal, also auf Fachebene in den Ausschüssen, da findet die statt. Ich meine, wir wissen auch, auf Kommunal- und Landesebene findet das statt. Also wir schauen nach Sachsen mit dem Haushalt beispielsweise, das sind ja alles Sachen, die schon x-mal auch angebracht worden sind. Aber die Union sagt eben ganz klar, dass es mit uns keine Zusammenarbeit und auch keinen Austausch gibt. Und na gut, dann ist das eben so. Wir bleiben dabei, wir reden mit allen DemokratInnen zum Wohle der Menschen und der Demokratie. Aber mehr als anbieten können wir es ja auch nicht.
Jetzt gerade mit Blick auf nicht nur Maßnahmen, die eine Zweidrittelmehrheit erfordern, sondern auch beispielsweise beim Thema AfD-Verbot, wo es ja nicht um traditionellen Antrag geht, den die Regierung dann quasi stellen würde und wo es dann einfach eine Regierungsmehrheit für geben würde, sondern das ist ein Antrag, wenn er dann kommen würde, Parteiverbot zu prüfen, wo aus verschiedenen Fraktionen Leute für stimmen würden oder eben nicht. Und da bräuchte es ja deutlich mehr Austausch noch untereinander. Und man darf jetzt nicht vergessen, derjenige, der damals das AfD-Verbotsverfahren quasi im Parlament vorangetrieben hat, war ein CDUler. Das ist Marco Wandewitz gewesen, der jetzt in dieser Legislatur nicht mehr im Bundestag sitzt. An der Stelle, da gibt es ein klares Gesprächsangebot von Ihnen an die Union, dass man sich da doch mal bitte zusammensetzen würde.
Also unser Angebot gilt immer, weil wir sagen, wir wollen den Alltag der Menschen verbessern. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es bei der Union da irgendeine Bereitschaft für gibt. Und da müssen wir gar nicht das AfD-Verbotsverfahren anschauen. Wir können zum Beispiel auch über das Thema Paragraph 218 sprechen, also den Schwangerschaftsabbruch endlich zu legalisieren. Auch da gab es natürlich immer wieder Initiativen, die über die Fraktionen hinausgehen, wo sich Gruppen zusammengeschlossen haben. Auch da ist es natürlich schwierig, bei der Union Unterstützung zu bekommen. Ist ja klar, die haben ja eine andere Position, die ich für vollkommen falsch halte. Aber gut, das haben wir dahingestellt. Aber auch das Thema Untersuchungsausschuss, Maskenaffäre zum Beispiel. Auch da fehlen uns als Grüne und Linke ja noch 9 Stimmen, damit wir den endlich einsetzen können. Und ich finde, eigentlich sollte die Union selber ein Interesse daran haben, weil wenn sie immer, wie sie behaupten, hinter Jens Spahn stehen und der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, na, dann kann man ja auch den Ausschuss machen, damit es auch wirklich bewiesen ist. Aber das sind natürlich Punkte, wo man versucht zusammenzuarbeiten, aber da kommen wir an die Union nicht ran. Also SPD und Grüne können das durchaus machen und manchmal komme ich mir da auch ein bisschen vor wie auf dem Schulhof, weil dann erzählen die mir irgendwas oder ich erzähle denen das, damit die das weitergeben. Es ist ja komplett, also das kannst du ja keinem erzählen. Also das ist ja kein Umgang miteinander. Mal gucken, wie lange das jetzt noch so läuft, aber es ist schon lächerlich.
wie, Sie haben gerade schon kurz erwähnt, den Umgang mit der SPD, dass es ein bisschen schwieriger wird, natürlich, weil sie natürlich in Regierungsverantwortung sind und die sich, glaube ich, zweimal überlegen, was für Schlagzeilen sie kreieren wollen, wenn es vielleicht irgendwelche größeren Schnittmengen mit der Linken dann gibt. Aber sieht das da, wie, also früher haben ja viele alle gedacht, irgendwie, oh, bald kommt ja vielleicht mal hier Rot-Rot-Grün und sowas. Irgendwie, das war ja ein Stück weit eine linke Vision auch irgendwie die einzige mögliche, die irgendwie realistisch war für eine Zeit lang für eine Regierungsmehrheit so. Der Austausch mit der SPD findet schon aber noch statt.
Ja, mit der SPD und mit den Grünen haben wir einen guten Austausch an verschiedenen Fragen und das finde ich auch richtig so. Also ich meine, wir sind natürlich KonkurrentInnen, wenn es in die Wahlkämpfe geht, das ist einfach so, aber das heißt ja nicht, dass man nicht an mehr oder ja an vielen oder mal auch weniger Stellen, je nachdem, zusammenarbeiten kann, wenn man die gleichen Überzeugungen hat. Also so funktioniert Demokratie ja. Also eine absolute Mehrheit wird niemand von uns so schnell bekommen. Also muss man ja schauen, was gibt es für Schnittmengen und wo kann man gemeinsam voran. Und also alles andere ist in meinen Augen auch dieser Demokratie unwürdig.
Gibt es auf parlamentarischer Ebene dann was, weil wir sind ja auch ein sehr konstruktives Format, was wo Sie als Linke auch sagen, ja, boah, hätten wir vielleicht in der jüngeren Vergangenheit vielleicht auch mal anders machen sollen?
Also was ich mir wünsche, was wir irgendwie mal wieder ins Leben rufen müssten, wären wirklich Gespräche zwischen den Frauen aus den verschiedenen Fraktionen. Ich glaube, das gab es früher mal deutlich stärker. Zumindest wurde mir das erzählt. Das ist ja immer so eine Sache, wo man nicht dabei war. Das gab es auch ansatzweise in der letzten Wahlperiode, als es zum Beispiel um das Thema Gewalt gegen Frauen ging, aber auch das Thema Parität beim Wahlrecht. Natürlich sind da die Frauen von Rot-Rot-Grün immer ein bisschen anders als die von der Union inhaltlich. Mit der FDP war das auch an vielen Stellen eine ganz konstruktive Zusammenarbeit. Und ich glaube, das wünsche ich mir mehr, einfach auch mit Blick darauf, dass sich Frauen untereinander mehr vernetzen müssen. Man hörte ja aus CDU-Kreisen, dass Frauen das einfach nicht so gut können und deswegen auch nicht weiterkommen, weil ich glaube, wir können das schon sehr gut und das sollten wir deutlich stärker machen, weil ich glaube, im Endeffekt ist die Zukunft weiblich und wenn es hier noch jemand rettet, dann die Frauen. Das wird mir wieder den nächsten Shitstorm einbringen. Bei meinem vorletzten Auftritt bei Ihnen, das Video, was ich damals gemacht habe, wo es darum ging, das Problem sind nicht Migranten, sondern Männer, was in die aktuelle Debatte ganz gut passt, habe selten so viele Drohungen bekommen wie danach. Nur damit mir die ganzen Männer beweisen konnten, dass ich recht habe mit meiner Aussage.
An der Stelle muss ich sagen, das ist das erfolgreichste Video, was wir jemals in diesem Format ausgekoppelt haben. Das heißt, es wird irgendwie einen Nerv getroffen haben, auch bei Frauen wahrscheinlich auch im positiven Sinne, wenn man sich mal die Kommentarspalten dazu anschaut. An dieser Stelle vielleicht einen kurzen Hinweis auf unsere Folge mit Britta Hasselmann, wo wir genau darüber gesprochen haben, wie Frauen besser an der Macht beteiligt werden können, sowohl im parlamentarischen Kontext als auch im realen Leben, wenn man so ausdrücken möchte.
Auch eine tolle Kollegin übrigens. Also ich finde, es ist auch mal wichtig, so ein bisschen Wertschätzung zu zeigen für Frauen aus anderen Parteien. Und Britta Hasselmann und Katharina Dröge machen das total super. Also ich bin natürlich nicht mit allem einig, ist ja vollkommen klar. Und manche Sachen, natürlich nerven die mich. Und ich denke mir, ach, muss das sein? Aber ich habe größten Respekt davor, wie die ihren Job machen und wie die agieren. Also da gibt es eine ganze Menge tolle Frauen. Also die meisten hatten sie auch schon hier im Podcast. Also Rasha Nasser zum Beispiel, Ricarda Lang. Also das sind ja einfach tolle Menschen, die man als Vorbild auch einfach sich immer mal wieder vornehmen kann und denken kann, okay, wenn die das hier noch durchhalten, dann schaffe ich das auch.
Was wäre, wenn es diesen Frauengesprächskreis im Parlament gäbe, im Bundestag, und da würde sich eine AfD-Frau vor die Tür stellen und sagen, ich würde gerne mitmachen?
Schon demokratischer Gesprächskreis.
Also da ist dann schon eine harte Tür an der Stelle.
Also wir reden nicht mit der AfD, wir arbeiten nicht mit denen zusammen, das ist vollkommen klar. Also das sage ich ja immer wieder, wir reden mit DemokratInnen, wir sind bereit, mit allen DemokratInnen zusammenzuarbeiten, auch wenn sie uns inhaltlich an vielen Stellen nicht passen, das ist nun mal so. Aber es gibt natürlich eine klare Grenze und die ist eben dann erreicht, wenn eine Partei gesichert rechtsextrem ist und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung mit Füßen tritt und unsere Demokratie aushöhlt. Also das ist vollkommen klar.
Das merkt man ja, wir hatten ja eben gerade schon mal den Umgang im Parlament aktuell. Die meisten Ordnungsrufe gehen an AfDlerinnen und AfDler. In diesem Fall muss man eigentlich gar nicht gendern, weil das sind eh meistens Männer. Ich glaube, das Frauenanteil an dieser Fraktion ca. 12%. Aber apropos Umgang im Parlament, mehrere Ihrer Abgeordnete sind in dieser Legislatur schon aus dem Plenum verwiesen worden. Mehrfach einfach wegen der Missachtung der Kleiderordnung. Aber auch, weil einige Abgeordnete eine Palästina-Flagge im Plenum ausgerollt hatten und das verstößt gegen die Regeln des Parlaments, denen auch die Linke zugestimmt hat. Gehört das nicht auch zur Meinungsfreiheit, dass man sich im Gegenzug an vereinbarte Regeln hält?
Das machen wir ja auch grundsätzlich, aber ich finde, es gibt durchaus Gründe, warum man auch mal gegen solche Regeln verstoßen kann. Also beispielsweise, als es um die Palästina-Flagge ging, das war auch in der Woche, wo es dann die große Demo gab. Und um darauf aufmerksam zu machen, auch die Entwicklung, die es grundsätzlich gab, finde ich das vollkommen legitim, sowas zu tun. Und ich meine, die Konsequenzen haben sie ja dann getragen. Sie wurden des Plenums verwiesen. Das haben sie ja auch dann ganz brav gemacht. Also ich finde, für eine Linke jetzt gar nicht mal so rebellisch.
Und so eine Baskenmütze, das ist wirklich auch, ich bin ja auch für rausgeflogen, ne? Irgendwie, das muss man sagen. Es gibt ja immer diese Auslegung, so die Würde des Hauses achten. Hört die Würde des Hauses bei einer Mütze auf?
Ja, das haben wir uns natürlich auch gefragt, ne? Deswegen hat der Genosse ja auch zu Recht gesagt, das findet er jetzt irgendwie Quatsch, er will die aufbehalten, aber auch da ist ihm vielleicht aufgefallen, er trägt sie jetzt halt nicht mehr und hat das jetzt akzeptiert, weil er gesagt hat, okay, deswegen wird er sich jetzt da irgendwie nicht die ganze Zeit rumstreiten, will natürlich vor allen Dingen auch seinen Job als Parlamentarier gut machen. Dafür musst du halt auch im Plenum sein und setzt die jetzt da halt nicht mehr auf, aber hat die halt sonst immer auf. Aber ob das jetzt wirklich so der Kampfplatz ist, auf dem man sich begeben sollte, frage ich mich natürlich auch. Aber gut.
Ich glaube, Dorobert ist damals wegen einem Bayern-Trikot vor den Ältestenrat zitiert worden. Das ist halt auch so eine Sache. Irgendwie, also das ist, da gab es richtig Ärger damals. Ich glaube, noch früher irgendwie Hans-Christian Ströbele ist wegen der Mütze mal nicht reingelassen worden von einem Saaldiener oder so. Also es gibt da tatsächlich relativ viele auch fraktionsübergreifende Sanktionsmechanismen, wenn es darum geht, was man anziehen darf und was nicht. Wie immer am Schluss hier ein kleiner Ausblick. Sie kommen gebürtig aus Sachsen-Anhalt und dort wird 2026 gewählt. Und in der aktuellsten Umfrage von Infratest DIMAP, also einem renommierten Institut, ist die AfD bei 39% gelandet. So hoch wie in keinem anderen Bundesland. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie denken, da bin ich geboren und aufgewachsen und jetzt steht eine gesichert rechtsextreme Partei da knapp vor einer absoluten Mehrheit?
Ja, um mal ganz persönlich zu sein, es bricht mir das Herz. Ich ertrage das nicht. Ich ertrage es nicht, dass diese Partei es schafft, dort so viele Menschen von sich zu überzeugen mit einer Politik, die gegen die Interessen der Menschen dort geht. Also vor allen Dingen ist die AfD eine Westelitenpartei. Und die nutzt den Osten, die nutzt die Menschen im Osten, um Macht an sich zu reißen, hat aber für die Menschen im Osten überhaupt nichts übrig. Also alles, was man sich in diesem Wahlprogramm anschaut, ja, beispielsweise, dass sie gegen den armutsfesten Mindestlohn sind, dass sie sich gegen gute Tarifverträge einsetzen, dass sie keine Konzepte haben für bezahlbares Wohnen, für eine gute Krankenhausversorgung, das sind ja alles Punkte, die das Leben der Menschen in Sachsen-Anhalt noch schlechter machen würden. Und es frustriert mich so sehr, dass die demokratischen Parteien, und da ist natürlich auch meine mitgemeint, es nicht geschafft haben, da ein Gegengewicht zu liefern. Wobei ich natürlich sagen muss, dass uns das in den letzten Monaten deutlich besser gelingt. Unsere Ergebnisse sehen besser aus als noch vor wenigen Monaten. Das liegt natürlich auch an unserer tollen Spitzenkandidatin Eva von Angern, die da wirklich einen tollen Job macht. Und wir werden jetzt dieses Jahr kämpfen. Also wir werden jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde dafür nutzen, die Menschen von unseren politischen Ideen zu überzeugen und zu sagen, hey, Sachsen-Anhalt ist so ein wunderschönes Land. Ich meine, das ist meine Heimat, ja. Also ich fahre da regelmäßig wieder hin und ich will, dass es halt auch eine offene Heimat bleibt, wo auch andere Leute ihre Heimat finden können. Ich habe ja einen sehr, sehr positiven Heimatbegriff. Ich will, dass Leute auch sich da wohlfühlen, wo ich herkomme, weil es ist einfach ein schöner Ort und ich glaube, dass da noch eine ganze Menge möglich ist. Aber dazu brauche ich natürlich auch eine Bundespolitik, die die Lebenssituation der Menschen verbessert. Das ist halt die Krux. Wenn die Menschen nicht das Gefühl haben, dass die Politik für sie da ist, sie entlastet, ihnen hilft, dann führt es natürlich auch zu solchen Wahlergebnissen. Es ist überhaupt keine Legitimation. Im Gegenteil, ich finde, es gibt keine Legitimation dafür, diese Partei zu wählen. Und wir werden immer Menschen haben, die ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben, an die man kaum rankommt. Aber man könnte zumindest die Bedingungen für die AfD verschlechtern, ihnen den Nährboden entziehen mit einer guten Sozialpolitik und mehr Demokratieförderung natürlich. Es gibt so eine tolle Zivilgesellschaft in Sachsen-Anhalt, ja. Also Merseburg zum Beispiel, wo ich geboren bin, so engagierte Menschen, wenn die wenigstens ein bisschen Unterstützung bekommen würden für das, was sie da alles machen, was sie da auch riskieren, das würde uns an vielen Stellen, glaube ich, schon sehr helfen. Und ja, noch haben wir ein Jahr Zeit und werden alles geben.
Sie haben gerade schon gesagt, die Bundespolitik. Welche Rolle spielt denn die Bundespolitik für solche Landtagswahlkämpfe? Weil beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern, da regiert die Linke aktuell mit, da steht die AfD knapp drunter bei 38%. Ist das wirklich so, dass man irgendwie sagt, okay, selbst wenn man in der Landesregierung in Verantwortung ist, sind einem ein Stück weit auch die Hände gebunden, wenn die Bundespolitik nicht mitspielt?
Ja, weil der Fokus liegt auf der Bundespolitik und liegt auf dem Bundestag. Das ist einfach real so. Ich meine, wie viel bekommen wir alle beispielsweise aus Europa mit oder aus den verschiedenen Landesparlamenten? Da machen unsere Leute eine super Arbeit, auch andere DemokratInnen machen da eine super Arbeit, aber damit dringst du weniger durch. Also die großen Debatten werden auf Bundesebene geführt und die großen Veränderungen, die finden eben auch vor allen Dingen auf Bundesebene statt. Also wenn wir beispielsweise diesen Mindestlohn von 15 Euro hätten, der nicht ausreicht, aber schon mal viel helfen würde, würden davon viele Menschen in Sachsen-Anhalt profitieren. Dann könnte man sagen, hey, guckt, das haben demokratische Parteien für euch erreicht. Dagegen hat sich die AfD gestemmt. Oder wenn man beispielsweise endlich ein vernünftiges Steuersystem einführt, das die Mehrheit entlastet, wir haben da ja ein ganz tolles Konzept, dann würde das natürlich positiv sich auswirken und dann würden die Menschen vielleicht merken, hey, die sind ja doch für mich da. Und das genau macht eben diesen großen Unterschied. Und diese Unterstützung brauchen die Leute vor Ort halt ganz dringend. Und ich habe das Gefühl, dass das immer noch nicht angekommen ist. Ich meine, was die Union gerade macht, ist ein Lippenbekenntnis zu liefern, dass sie mit der AfD nicht zusammenarbeitet, dass sie mit denen nichts zu tun haben wollen, nur um deren rechtsextreme Narrative aufzugreifen und nach vorne zu treiben und genau diese Politik zu verfolgen. Also das ist ja genau das Problem, auf diese Themen anzuspringen. Das war ja das, was uns bei der letzten Bundestagswahl diesen Erfolg gebracht hat, weil wir halt bei unseren sozialen Themen geblieben sind. Und wenn das eine Union nicht endlich begreift, wobei ich glaube, sie haben es schon begriffen, aber eigentlich vertreten sie halt einfach die gleiche Scheißpolitik. In Teilen zumindest. Es ist halt wirklich frustrierend, ne? Also ich bin ja eigentlich, die Union, da sind tolle Leute. Also das sind ganz engagierte Menschen und es waren da auch immer sehr engagierte Menschen, aber ich habe das Gefühl, dass da einfach gerade die Leute das Sagen haben, die diese Partei echt auf den falschen Weg führen. Das frustriert mich, das mag mir keiner glauben, aber auch ich wünsche mir eine starke christlich-demokratische Union, die diesen Namen halt verdient hat.
Ich würde sagen, zum Ende da mit Blick auf die Wahlkämpfe, insbesondere in den Ostländern. Was wünschen Sie sich von den anderen demokratischen Parteien im Umgang oder für den Umgang miteinander, um die Situation dort im demokratischen Sinne besser zu gestalten?
Also wichtig ist Fairness natürlich. Vor allen Dingen, dass man seine Politik und seine Aussagen auf Fakten basiert, dass man nicht mit irgendwelchen Halbwahrheiten oder Fake News versucht, die Menschen aufzupeitschen, sondern dass man wirklich klar macht, okay, das ist die Situation, die wir haben und das wollen wir positiv verändern. Und da stehen sich unterschiedliche Ansichten gegenüber. Und da tauschen wir uns jetzt aus, auch gerne mit harten Bandagen. Aber wenn dann eine Entscheidung getroffen ist, dann vertreten wir die, beziehungsweise akzeptieren halt, dass es eine Regierung gibt und eine Opposition, die diese Regierung halt kritisiert. Und das würde im demokratischen Diskurs, glaube ich, schon sehr viel bringen. Und an vielen Stellen wäre es einfach sinnvoll, über Parteigrenzen hinaus zusammenzuarbeiten. Also wenn ich mir das Thema Kita angucke, keine Sorge, ich ziehe es nicht zu lang, das ist kein Thema, mit dem du einen Wahlkampf gewinnst, weil die Veränderungen, die brauchen ihre Zeit. Aber das ist ein Thema, das uns alle betrifft. Bund, Länder, Kommunen, Eltern, Fachpersonal, Kinder natürlich, die müssen an einen Tisch und sich gemeinsam was überlegen, damit man gemeinsam zeigen kann, was demokratische Parteien erreichen können. Und da gibt es eben verschiedene Bereiche, wo das nötig wäre. Und das erwarten die Leute, glaube ich, auch. Das ist ganz spannend, weil mir das eben auch oft Menschen sagen, dass sie keinen Bock haben, dass wir uns die ganze Zeit streiten. Wir sollen jetzt einfach mal machen. So, jetzt kann ich natürlich aus der Opposition heraus sagen, ich will ja, aber mich lässt sich keiner. Aber das reicht natürlich nicht.
Das ist ein guter Punkt, weil Mehrheiten braucht eine demokratische Regierung, ja. Wir werden vielleicht, wenn die Mehrheitsverhältnisse eben so sind, in Sachsen-Anhalt die Situation haben, dass es sehr, sehr schwierig wird, eine demokratische Regierungsbildung auf die Beine zu stellen. Und da gibt es ja den Begriff Brandmauer, den irgendwie jeder für sich so ein bisschen auslegt. Aber wenn man sich die Umfrageergebnisse jetzt gerade mal so anschaut, dann kann es durchaus sein, dass nicht mal irgendwie, wenn man eine wilde Koalition aus CDU, BSW und Linke zusammenschmeißen würde, dass es da für eine Regierungsmehrheit reichen würde. Das heißt, wir laufen, wenn man die AfD nicht an der Regierung beteiligen möchte, wovon ich ausgehe, dass es keine demokratische Partei möchte, in eine Richtung, dass man sich vorstellen könnte, dass eine CDU beispielsweise mit 20x% da irgendwie eine Minderheitsregierung irgendwie hinstellen könnte, dann sind wir an dem Punkt, wo auch Gesetzesvorhaben mit AfD-Stimmen auch durchgehen könnten. Ist das nicht, also muss man da vielleicht an irgendeinem Punkt da auch der Realität ins Auge blicken und sehen, dass das vielleicht noch das kleinere Übel wäre, als die AfD an der Regierung zu beteiligen?
Also wir kämpfen jetzt erstmal dafür, dass wir genau in diese Situation nicht kommen, sondern dass wir die AfD wieder klein kriegen. So, also das ist schon mal der erste Punkt. Aber natürlich müssen sich alle DemokratInnen die Frage stellen, wie es bei so einer Situation dann weitergehen soll. Und also ich kann es nur immer wieder sagen, wir haben auch in Sachsen dafür gesorgt, dass es einen Haushalt gibt. Das hätte ohne die Linke nicht funktioniert. Also ich glaube, das wird daran schon sehr, sehr deutlich, dass es uns wirklich um die Menschen geht und nicht darum, unser eigenes Ego zu streicheln. So, und dafür stehen wir auch weiterhin ein. Aber es gibt natürlich rote Haltelinien. Also wir werden jetzt keine CDU unterstützen, wenn sie dann AfD-Politik macht. Also das brauchen wir nicht, sondern dann muss natürlich schon klar sein, das, was für die Menschen rumkommt, das, was für die Demokratie dabei rausspringt. Und das werden wir dann natürlich sehen, wie es da abläuft. Aber jetzt geht es erstmal darum, eine möglichst starke Linke in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern und in allen anderen Ländern auf die Beine zu stellen und dafür zu sorgen, dass es eben noch eine andere Möglichkeit gibt.
Dann würde ich mal sagen, ich glaube, alle Demokraten würden sich freuen, wenn es bei der Regierungsbildung nicht so schwierig wird. Auch dieses Mal gibt es am Ende die Frage nach einem Song. Welcher Track hat das Heidi Reichenegg-Gütesiegel für den Song des Jahres gekriegt?
Oh, Song des Jahres, das ist eine ganze Menge. Aber ich würde Jen Iver, Angry Woman, ich habe das ja auch tätowiert, auch weil sie das Tattoo hat. Und das ist ein sehr motivierendes Lied, wenn man gerade mal wieder an allem verzweifelt. Weil da ist auch so eine Stelle, wo sie so einen Wutschrei rauslässt. Und das kann man gut mal hören, wenn man sich aufpeitschen will.
Und verzweifelt sind, glaube ich, in diesem Jahr so einige, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen
darf. Aber dafür gibt es ja die Linke. Wir organisieren die Hoffnung. Also, kommt zu uns.
Inklusive Wutschrei. Ich sag vielen lieben Dank, dass Sie erneut dabei waren.
Immer wieder gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Ah, herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von der Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Fruchtfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte. Schaltet bitte rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.